Ach so, nee, ich war ja gar nicht krank. Du warst krank, aber Anka, dir geht's schon wieder ganz gut, oder?
Ja, ich war erkältet, hört man vielleicht auch noch ein bisschen. Aber mein bester Freund war der Ingwertee, der hat dann wohl geholfen.
Ja, trinke ich auch tatsächlich immer, wenn sich irgendwas ankündigt.
Ja, ich denke immer, so scharf wie der ist, das muss ja irgendeine Wirkung haben im Körper.
Ist auch so. Also in Ingwer sind verschiedene Wirkstoffe drin, wie zum Beispiel Gingerol, so heißt das tatsächlich. Und die helfen gegen Entzündungen.
Bei uns geht es jetzt aber nicht um Erkältung und Ingwertee. Aber Ingwertee ist ein gutes Beispiel, was die Natur für uns tun kann, wenn sie intakt ist.
Und damit Natur intakt ist, braucht sie Biodiversität. Und darum geht es gerade bei einer großen UNO-Konferenz in Kolumbien.
Deswegen wollen wir heute mal so ein paar grundsätzliche Sachen klären. Also was genau ist Biodiversität eigentlich und wozu brauchen wir die?
Und vor allem, wie können wir die Biodiversität schützen?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Ann-Kathrin Horn
und Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und wir erzählen euch hier jede Woche, was Aktuelles passiert in Sachen Klima, Nachhaltigkeit und auch Biodiversität.
Und weil es euch da vielleicht wie uns geht, dass ihr euch darunter nicht so wahnsinnig viel Konkretes vorstellen könnt, setzen wir heute mal ganz am Anfang an.
Das war ja dein Part, Kerstin.
Jo.
So einfach wie möglich zusammenfassen, was ist Biodiversität?
Ich gebe mal die ganz kurze Antwort. Eigentlich alles.
Okay, Podcast fertig. Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, jetzt kommt die lange Antwort, die habe ich auch noch. Biodiversität heißt nichts anderes als biologische Vielfalt. Und damit sind grundsätzlich drei verschiedene Bereiche gemeint. Die Artenvielfalt, also dass es zum Beispiel die Ingwerpflanze gibt, verschiedene Bäume, Sträucher, Blumen, Tiere, Menschen und andere Säugetiere, Insekten, Bakterien und Mikroben.
Also alle Arten, alle möglichen Arten von Lebewesen und Pflanzen.
Genau. Dann gibt es wiederum die Vielfalt innerhalb einer Art. Also da geht es um verschiedene Gene, wodurch sich die einzelnen Exemplare einer Art dann voneinander unterscheiden. Dadurch reagieren die dann zum Beispiel unterschiedlich auf Umwelteinflüsse.
So wie du und ich unterschiedliche Gene haben und dann vielleicht eine von uns anfälliger ist für Krankheiten oder so.
Zum Beispiel. Und besonders bei vererbbaren Krankheiten spielen die Gene eine große Rolle, weil die in unserem biologischen Erbgut stecken, das wir halt von unseren Vorfahren mitbekommen haben.
Also Vielfalt ist besser.
Auf jeden Fall, immer. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich der biologischen Vielfalt, und zwar die Ökosysteme. Da gibt es zum Beispiel Korallenriffe, Wüsten, Wälder, Meere und sowas. Da herrschen ja ganz unterschiedliche Lebensbedingungen jeweils. Und deswegen leben in diesen Ökosystemen jeweils auch ganz unterschiedliche und spezielle Arten zusammen in einer Lebensgemeinschaft.
Und jetzt sitzen knapp zwei Wochen lang Fachleute und VertreterInnen aus der Politik zusammen bei der Biodiversitätskonferenz, genannt COP16, weil es da schon lange Probleme gibt.
Ja, und zwar in allen Bereichen der biologischen Vielfalt. Es sind nämlich schon viele Arten ausgestorben oder vom Aussterben bedroht. Die genetische Vielfalt ist schon weniger geworden und viele Ökosysteme sind kaputt oder gefährdet.
Ja, es geht gleich auch noch darum, wie die Lage aktuell ist, aber vorher noch mal so als Basic vorab, warum ist es so wichtig, dass es die biologische Vielfalt in all diesen Bereichen gibt?
Also eigentlich ist es ganz einfach. Am Ende brauchen wir als Menschen die biologische Vielfalt zum Leben. Also ohne funktionierende Ökosysteme gibt es für uns auch nichts zu essen. Also zum Beispiel Obst und Gemüse, aber auch Fisch und Fleisch und Nüsse oder Samen zum Beispiel. Und außerdem brauchen wir Holz für unsere Möbel oder um Häuser zu bauen. Und es gibt auch wahnsinnig viele Medikamente, die auf pflanzlichen Inhaltsstoffen basieren, manchmal auch auf Ingwer.
Naja, und die Natur ist ja auch nicht nur dafür da, dass wir Sachen rausnehmen und nutzen, sondern es ist ja sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir uns auch viel wohler fühlen, wenn es um uns rum schön grün ist, ne?
Ja, das ist noch so ein anderer Punkt. Erholung, Heimatgefühl und Tourismus. Also das alles braucht auch biologische Vielfalt. Es braucht funktionierende Ökosysteme. Denn wenn das Meer sauer ist oder der See umgekippt, dann kannst du da auch nicht mehr drin schwimmen.
Ja, und wenn der Borkenkäfer den Fichtenwald kaputt gemacht hat, dann ist es auch nicht mehr schön und auch nicht sicher, da durchzulaufen.
Nee. Matthias Glaubrecht ist Professor für Biodiversität der Tiere an der Uni Hamburg. Und er hat im Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass jede Tier- und jede Pflanzenart eine Rolle spielt in ihrem jeweiligen Lebensraum, also in ihrem jeweiligen Ökosystem, in dem sie lebt.
Wenn wir die rausnehmen, Und wir wissen das von einzelnen Arten exemplarisch. Wenn wir die rausnehmen, dann reißt so eine ökologische Verbindung, so ein Netz. Und da können Sie einzelne Maschen rausnehmen. Aber irgendwann verliert das Netz seine Stabilität. Und wir kennen viel zu wenig funktionelle Zusammenhänge, um vorhersagen zu können, wann das genau ist.
Ja, aber fest steht, irgendwann leidet das Ökosystem und irgendwann geht es dann wohl auch kaputt. Und damit das nicht passiert, muss es deshalb innerhalb der Ökosysteme eine gute Artenvielfalt geben. Das macht diese Ökosysteme nämlich dann insgesamt robuster und weniger anfällig. Also beispielsweise für Dürren, Starkregen oder Krankheitserreger. Also generell gilt, je mehr biologische Vielfalt, desto robuster ist das ganze Ökosystem. So. Jetzt ist also hoffentlich ein bisschen klarer, was Biodiversität ist und warum sie wichtig ist. Und jetzt geht's mal um den Ist-Zustand, also wie ist die aktuelle Lage? Anka, das hast du dir angeschaut.
Ja, ganz, ganz grob kannst du dir merken, weltweit ist ungefähr jede vierte Art der Tiere und Pflanzen vom Aussterben bedroht. In Europa ungefähr jede fünfte. Mhm. Aber dazu muss man unbedingt noch sagen, dass man viele Arten noch gar nicht kennt. Also vielleicht sind noch viel mehr gefährdet und bedroht.
Ja, zum Beispiel in der Tiefsee habe ich schon mal gehört, ne? Da gibt es immer mal wieder Überraschungen, was da so kreucht und fleucht.
Ja, oder auch alles, was im Boden lebt an Tieren und Pflanzen. Da sind sehr viele Arten noch überhaupt nicht erforscht.
Gibt es denn einen Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen? Also sind mehr Tierarten oder mehr Pflanzenarten vom Aussterben betroffen oder ist das gleich?
Ja, das lässt sich eigentlich gar nicht so richtig trennen und wird meistens auch zusammenberechnet, weil die voneinander abhängig sind. Mhm. Also bestimmte Tierarten brauchen bestimmte Pflanzenarten zum Fressen oder weil sie drauf leben. Und die Pflanzenarten brauchen die Tiere, weil die zum Beispiel helfen, die Samen zu verbreiten. Ne, heißt, Pflanzen und Tiere hängen zusammen. Aber es gibt schon eine Art Ranking. Also manchen Tier- und Pflanzengruppen geht es schlechter als anderen. Am allerstärksten gefährdet sind zum Beispiel bestimmte Farne und Amphibien. Dazu gehören dann so Salamander, Molche und Kröten und so. Die leiden unter anderem darunter, dass sich eine invasive Pilzart ausbreitet.
Aber dann gibt es ja nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner, also diese Pilzart zum Beispiel.
Ja, für einige Arten sind es super Bedingungen, auch für invasive Arten zum Beispiel. Aber beim Gesamtbild muss man leider sagen, insgesamt gibt es mehr Verlierer.
Und dazu könnten am Ende auch wir Menschen gehören, denn beim Artensterben geht es ja um unseren Lebensraum und unser Wasser und unser Essen und Krankheiten, die wir dann vielleicht auch kriegen, weil wir sind ja auch ein Teil der Natur.
Ja, und du hast ja auch schon gesagt, dafür ist es wichtig, dass es innerhalb von einzelnen Arten genetische Vielfalt gibt. Und die nimmt auch ab. Und wo man das am stärksten sieht, ist bei unseren Nutztieren, so Schafe, Ziegen, Rinder. Da wurde so gezüchtet, dass es jetzt nur noch wenige Arten gibt und auch wenig genetische Vielfalt. Und die sind dann anfälliger für Krankheiten.
Nur gute Nachrichten heute. Aber jetzt mal grundsätzlich, also dass mal eine Art ausstirbt und sich dann eine andere, fittere durchsetzt, das gab's doch schon immer. Also ein Teil davon ist doch auch einfach Evolution, oder nicht?
Ja, es sind ja auch schon früher Arten ausgestorben. Es gab ja auch mehrere große Massensterben. Aber trotzdem muss man sagen, dass das Artensterben heute im Schnitt viel, viel schneller verläuft als im Durchschnitt in den letzten 10 Millionen Jahren.
Wie viel schneller?
Ja, also Forschende sagen, wenn es uns Menschen nicht geben würde, hätte es ungefähr 18.000 Jahre gedauert, bis so viele Arten aussterben. Und so haben wir es innerhalb von 500 Jahren hingekriegt.
Und wie haben wir das gemacht? Durch Massentierhaltung und sowas?
Also Hauptfaktor ist tatsächlich die Landwirtschaft, also unser Essen. Das sagt auch Matthias Glaubrecht, den wir gerade schon gehört haben.
Für unsere Äcker, für unsere Ernährung, für unseren Fleischkonsum roden wir in dem Amazonas zum Beispiel, aber auch in anderen Erdregionen Südostasien, vernichten wir Regenwälder. Und die sind nicht nur wichtig für den Klimahaushalt unserer Erde, sondern die sind natürlich für den Erhalt der Artenvielfalt ganz, ganz wichtig.
Ja, heißt für unser Rindersteak und Palmöl in Schokocreme und Instantnudeln und Tiefkühlpizza, auch da ist Palmöl drin, verschwindet in anderen Ländern die Natur und damit auch Lebensraum für Arten.
Aber bei uns in Deutschland ist es ja auch nicht anders. Also Schweineschnitzel und Pommes zum Beispiel, die Schweine werden meistens hier gehalten und die Kartoffeln hier angebaut und dafür brauchen wir auch Flächen.
Ja, Landwirtschaft ist echt ein großer Faktor. Da geht es auch nicht nur um Flächen, die wegfallen, sondern es werden auch Pestizide eingesetzt. Dadurch werden bestimmte Pflanzen und Tiere abgetötet. Und durch die Massentierhaltung gibt es auch zu viel Tierkacke, also viel Dünger, dann viele Nährstoffe im Boden und in Gewässern und auch das sorgt dafür, dass Arten aussterben.
Ohne Landwirtschaft geht es aber ja auch nicht und die Felder müssen schon irgendwie groß sein, sonst gibt es am Ende nicht genug zu essen.
Ja, Landwirtschaft brauchen wir ja auf jeden Fall. Was noch zum Artensterben führt, dass wir zu viele Fische aus dem Meer und den Flüssen rausfischen und dass Müll und Giftstoffe in die Natur kommen durch die Industrie. Also simples Beispiel, jedes Mal, wenn Klamotten oder Schuhe neu hergestellt werden, passiert sowas. Und auch, dass invasive Arten eingeschleppt werden und heimische Arten verdrängen, trägt auch zum Artensterben bei.
Und dann kommt auch noch die Erderwärmung hinzu und macht das Artensterben dann noch mal schlimmer.
Genau, und das ist ja ein spannender Punkt, den wir uns noch genauer anschauen wollen jetzt. Also, wie hängen Biodiversität und Klimaschutz zusammen?
Das ist im Grunde so eine klassische Henne-Ei-Situation. Also intakte Ökosysteme wie Böden, Wälder und Meere, die filtern unser Wasser, machen saubere Luft und binden CO2. Fachleute nennen das die Dienstleistungen der Ökosysteme. Und dadurch helfen sie uns auch beim Klimaschutz.
Ja, aber durch die Erderhitzung leiden ja genau diese Ökosysteme, weil es mehr Starkregen gibt und Dürren, Brände und Übersäuerung der Meere.
Ja, da gibt es so eine Wechselwirkung. Aber Fachleute meinen, ohne diese Dienstleistungen der Ökosysteme würde die Erderhitzung uns noch viel stärker treffen. Trotzdem ist irgendwo halt auch mal Schluss. Also irgendwann ist die Grenze erreicht dessen, was die Natur an Klimaschutz für uns leisten kann. Hans-Otto Pörtner ist Ökologe und Klimaforscher am Alfred-Wegener-Institut und er hat das Verhältnis von Klimaschutz und Biodiversität im Deutschlandfunk so erklärt.
Wir müssen auch ganz klar sehen, wenn wir eben unzureichend Klimaschutz machen, schädigen wir die Biodiversität in einer Weise, dass sie uns beim Klimaschutz dann auch nicht mehr helfen kann.
Ja, das hat man ja vor kurzem gesehen, als die Bundesregierung geguckt hat, wie geht's eigentlich dem Wald in Deutschland? Und dann hat man gesehen, die Wälder sind so kaputt, dass sie aktuell mehr CO2 ausstoßen als binden, was unter anderem daran liegt, dass es in deutschen Wäldern zu viel Monokultur gibt.
Ja, Stichwort Fichte und Borkenkäfer. Und da, wo Wald kaputt geht, geht CO2 in die Luft. Und wo kein Wald mehr wächst, wird kein CO2 mehr neu gebunden. Und darauf hatte sich die Bundesregierung eigentlich verlassen, dass der deutsche Wald CO2 bindet und so dabei hilft, die Klimaziele zu erreichen.
Also muss man eigentlich Klimaschutz und Biodiversität zusammendenken. Ja. Also ist jetzt nicht eins wichtiger als das andere.
Ja, das zusammenzudenken wäre schlau, ist aber noch nicht so richtig angekommen. Also manchmal stehen sich auch Klimaschutz und der Schutz der biologischen Vielfalt gegenseitig im Weg. Und wenn dann noch die Landwirtschaft dazu kommt, dann geht's auch noch um Geld. Anfang des Jahres zum Beispiel haben die LandwirtInnen gegen Umweltauflagen protestiert. Da ging es unter anderem darum, dass es Brachflächen geben sollte, also Flächen, auf denen nichts passiert, um halt mehr Raum zu schaffen für die Artenvielfalt. Das hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir dann aber wieder zurückgenommen.
Also die Interessen der LandwirtInnen haben gewonnen gegen die Artenvielfalt in dem Fall.
Ja, so könnte man es formulieren. Und ähnlich sieht es dann oft auch aus, wenn es darum geht, neue Windräder oder Solarpaneele irgendwo in die Landschaft zu stellen. Das ist dann zwar gut fürs Klima, aber es nimmt dann wahlweise Lebensraum für Tiere und Pflanzen weg oder Fläche für die Landwirtschaft.
Also konkurrieren die drei, Klimaschutz, Artenschutz und Landwirtschaft.
So ist es. Aber aktuell ist es politisch oft die Entscheidung für das eine oder das andere. Unsere Korrespondentin in Berlin, Ann-Kathrin Büsker, fasst es so zusammen.
Und so sieht man überall da, wo es Nutzungskonflikte gibt. Da zieht der Artenschutz dann oft die schlechte Karte und wird sozusagen politisch vernachlässigt. Und da bräuchte es mal eine Gesamtstrategie, die den Artenschutz eben bei solchen Projekten auch deutlich höher rankt.
So, was machen wir jetzt? Also wenn die Politik den Artenschutz nicht auf die Eins setzt, vielleicht können wir das ja selber machen, so in unserem Alltag.
Ja, es gibt Sachen, die wir auch selbst machen können.
Was geht?
In Was geht gucken wir ja immer, was es für Lösungen gibt und wo wir auch selbst was in der Hand haben. In diesem Fall für mehr Biodiversität.
Da denke ich ja sofort an Insektenhotels oder dass man im eigenen Garten keine Betonwüste anlegt, sondern möglichst wild den Garten lässt für Insekten und andere Tiere.
Ja, also Garten und Balkon oder Balkon, falls man es hat, schön, sollte naturnah sein, ja, mit heimischen Pflanzen und ohne Torferde. Aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt für den Schutz der Arten ist, was wir essen und wie viel wir kaufen.
Also ob wir Fleisch essen zum Beispiel oder tierische Produkte.
Tatsächlich, ja genau. Also es hilft sehr, wenn wir wenig oder kein Fleisch, Fisch und Tierprodukte essen. Die Lebensmittel sollten außerdem bio sein und möglichst regional und tatsächlich möglichst wenig Sachen neu kaufen. weil dann insgesamt weniger Gifte in die Umwelt kommen und weniger Flächen gebraucht werden.
Ja, okay, aber ganz ehrlich, solange Fleisch so billig ist und Bio-Lebensmittel so teuer und es oft auch billiger ist, direkt eine neue Waschmaschine zu kaufen, als die alte reparieren zu lassen, da kommen wir doch da nicht hin. Also das muss man sich ja auch erstmal leisten können.
Ja, und es ist eben auch dann nicht nur unsere individuelle Verantwortung, das dann zu tun oder nicht. Die Politik muss das schon steuern und mithelfen. Und so sieht das auch Nicola Ude vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND.
Es hängt eben an der Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass für mich als einfache Bürgerin ein gutes Leben möglich ist, ohne dass ich mich verrenke. Und auch auf die beliebte Schokocreme muss ich nicht verzichten, um den Regenwald zu schützen, weil es ist möglich, Schokocreme auch ohne Palmöl herzustellen. Und es ist auch möglich, sich zum Beispiel natur- und klimafreundlich fortzubewegen, wenn die Politik die Weichen entsprechend stellt.
Tja, ist halt immer die Frage, wer da wo ansetzt. Es müsste ja eigentlich auf vielen Ebenen was passieren, in Deutschland selbst, aber ja auch international.
Ja, und da müssen wir ja fairerweise sagen, dass die Politik ja schon was tut. Also jetzt gibt es ja die UNO-Konferenz zur Biodiversität. Und bei der letzten, vor 2 Jahren in Montreal, da wurde auch etwas sehr Ambitioniertes vereinbart. Nämlich unter anderem, dass bis zum Jahr 2030 in allen UNO-Ländern 30% aller Landflächen und aller Meeresflächen Naturschutzgebiet sein sollen.
Und auch, dass die reicheren Länder den ärmeren Ländern dafür Geld geben sollen.
Viel Geld, ja. Ich habe Jens Jetzkowitz dazu gefragt. Der arbeitet zum Thema Biodiversität am Thünen-Institut, wie er das einschätzt. Und er hat gesagt, dass diese Pläne schon sehr gut sind.
Tatsächlich muss man sagen, dass die Ergebnisse des letzten UN-Biodiversitätsgipfels, der vor 2 Jahren stattgefunden hat, wegweisend sind. Damit sind tatsächlich gute Hebel gefunden, um die Biodiversitätspolitik international voranzubringen.
Ja, klingt gut. Die Frage ist nur, ob das nur Gerede war oder ob das jetzt auch wirklich passiert. Also das soll ja alles bis 2030 passieren und bis dahin sind es ja nur noch 6 Jahre.
Ja, und der Naturschutzbund NABU hat das mal für Deutschland gecheckt. Also wenn man das zusammenrechnet, was in Deutschland offiziell irgendwie schon unter Schutz steht, da kommt Deutschland schon auf über 30%.
Tipptopp, können wir uns also zurücklehnen.
Naja, nur weil irgendwo Naturschutzgebiet oder Naturpark oder geschütztes Gebiet oder irgendwas draufsteht, heißt das erstmal nicht ganz so viel. Für Pflanzen und Tiere wäre es wichtig, dass solche Flächen möglichst groß sind und außerdem möglichst zusammenhängend.
Das ist aber nicht so, dass das große, zusammenhängende Flächen von Schutzgebieten sind.
Ja, nicht immer. Also vieles ist halt zerstückelt oder oft geht auch eine Straße durch. Manchmal ist auch Landwirtschaft in so einem Gebiet erlaubt. Und wenn man dann guckt, wo gibt es wirklich so viel Naturschutz, wie die UNO verlangt, dann kommt nur Mecklenburg-Vorpommern auf die 30%. Im Schnitt sind es deutschlandweit erst 18%. Und so richtig, richtig streng geschützt, also dass der Mensch da gar nicht eingreift, sowas gibt es in Luxemburg viel, da gibt es richtig, richtig tolle Wälder. Sowas gibt es in Deutschland nur auf 0,6% der Flächen.
Haben wir also doch noch ein bisschen was zu tun in Sachen Schutzgebiete.
Ja, und nicht nur Flächen schützen, sondern ganz wichtig, sagen Fachleute, ist auch, dass der Staat kein Steuergeld mehr für was gibt, wodurch Arten gefährdet werden. Und im Moment ist es ja noch so, ne? Siehe Subventionen, also Steuergeld für Landwirte, die viel Fläche haben und die sehr intensive Landwirtschaft machen.
Okay, ich fasse mal zusammen, was wir hier jetzt ausklamüsert haben. Die Politik könnte noch eine Schippe drauflegen beim Artenschutz. Wir müssten Artenschutz und Klimaschutz zusammendenken. Und es muss leichter werden, so zu leben, dass wir dem mit unserem Lifestyle dann auch nicht in die Quere kommen.
Genau, und am Ende ist es eine ziemlich einfache Sache. Wenn es der Natur gut geht, nützt sie auch uns Menschen mehr. Kerstin, was nimmst du mit aus unserer Deep Dive Biodiversitätsfolge heute?
Ich nehme mit, dass Biodiversität nicht halb so langweilig ist, wie der Begriff leider klingt, also finde ich zumindest. Und dass es dabei tatsächlich am Ende um Leben und Tod geht. Und zwar nicht nur von Pflanzen und Tierarten, sondern auch von uns Menschen.
Hui, Kernmessage ist angekommen bei dir, Kerstin.
Ja. Und was ist bei dir angekommen?
Ja, kaum was hinzuzufügen. Also mir war nicht so klar, was bei uns selbst so eine Rolle spielt, ne? Also ich wusste, okay, Insektenhotel hinstellen, ist cool, aber dass wirklich so viel auch an der Ernährung hängt. Daran hatte ich vorher nicht so gedacht.
Deine Minute Natur.
Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Mails bekommen mit Feedback oder auch mit Natursounds. Und dieses Wasserplätschern hier kommt von unserem Hörer Joey aus Bremerhaven. Der war Anfang Oktober auf Zypern und hat für uns da etwas sehr Besonderes aufgenommen.
Denn ihr hört hier ganz in echt den Jungbrunnen der Aphrodite. Das ist eine Grotte, da läuft Wasser von den Felswänden rein. Und da soll die Aphrodite tatsächlich gebadet und sich verliebt haben.
Ja, und passt ja auch vielleicht so ein bisschen zur Folge. Also Aphrodite ist ja die griechische Göttin eigentlich der Liebe und der Schönheit. Aber auch dafür, dass die Natur und die Menschheit weiter bestehen und da alles gut läuft.
Wir hoffen, bei euch läuft's auch gut. Wir sagen Tschüss. Wir sind Kerstin
und Anka. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.